Moin zu einem ersten Teil der Audioeinführung zum Tanztheaterabend zusammen. Ingo Martin Stadtmüller ist hier, um als musikalischer Leiter an der Spitze des Sinfonieorchesters des Landestheaters ein wenig über Hintergründe aus musikalischer Perspektive zu erzählen. Mit dem Cembalo-Konzert Nummer 1, D-Moll von Johann Sebastian Bach und dem Allegro Molto aus dem Violinkonzert E-Moll von Antonio Vivaldi rahmen zwei Barockwerke, zwei etwas unbekanntere Stücke oder vielmehr Kleinode. Von Mieczysław Weinberg, das Concertino für Violine und Streichorchester, Opus 42 und die Partita für Streichorchester von Gideon Klein. Ingo, was ist besonders an der musikalischen Auswahl des Tanztheaterabends zusammen?
Ich hoffe alles. Also erstmal haben wir versucht, tatsächlich eine Auswahl zu treffen, die in sich stimmig ist, die in sich zusammenpasst. Dabei sind die tatsächlichen Epochen gar nicht so wichtig, als dass die Musikfolge, dass die Musikart gut zusammenpasst. Und dann müssen es grundsätzlich für sich selbst einfach auch Stücke sein, in der auch ein Choreograf natürlich Möglichkeiten sieht, Farben sieht, in denen er Stimmungen ausdrücken kann. Und so haben wir versucht, Musik zu finden, die eben da eine Verbindung zwischen Tanz und Musik herstellen können und in sich auch irgendwie einen geschlossenen Abend ergeben.
Was sind denn die allgemeinen Besonderheiten in der Live-Zusammenarbeit mit dem Ballett? Und wie veränderte vielleicht Corona die Arbeit am Theater, die Abläufe in dieser Zusammenarbeit?
Also die allgemeinste Besonderheit in der Zusammenarbeit mit dem Ballett, so allgemein, dass sie für mich eigentlich nach den vielen Jahren, die ich jetzt mit Ballett zusammenarbeite, gar nicht mehr so besonders ist, ist, dass man natürlich im Tempo, also in der tatsächlichen Geschwindigkeit der Musik, sehr viel verlässlicher sein muss, als man das im Konzertbetrieb zum Beispiel ist. Denn ich muss natürlich den Tänzern das Tempo bieten, auf das ihre Choreografie auch passt. Da gibt es gewisse Toleranzen, aber man muss da sehr viel Verlässlichkeit bieten. Aber wie gesagt, das ist für mich so eine Basis. Das muss man einfach bringen und das muss man wissen. Und darüber hinaus entsteht oft, und das ist vielleicht eine wirkliche Besonderheit, entsteht eine Wechselwirkung zwischen Bühne und Orchester, dass man sich gegenseitig eigentlich Stimmungen und Schwingungen aufnimmt und dass die einen auch weiter tragen, weiter beflügeln. Und diese Gegenseitigkeit ist so das Innerste eines Live-Ballettabends, würde ich sagen. Und das Publikum kann sowas auch spüren oder spürt auch diese Spannung.
Neben Bach und Vivaldi fiel nun die Wahl auch auf die Komponisten Weinberg und Klein, deren Geburtstage sich nebenher auch 2019 zum 100. Mal jährten. Gibt es Aspekte, die allgemein an den Stücken dieser beiden Komponisten aus deiner Sicht besonders hervorzuheben sind?
Die Auswahl ergab sich in dem Fall natürlich ein klein wenig aus den Vorgaben, auch aus den Hygienevorgaben, die wir in dieser Zeit haben. Und das wäre jetzt auch in Bezug auf die Frage, wie die Corona-Auflagen unsere üblichen Abläufe beeinflusst. Wir sind natürlich an die Abstandsregeln gebunden, die unsere Besetzung dementsprechend auch auf ein Maß reduzieren. Und das ist einfach die Basis, von der wir ausgegangen sind. Ich habe sehr früh dann versucht, das mehr als Chance zu betrachten, als Beschränkung und zu sehen, was für ein Repertoire ist da, was für ein Repertoire öffnet sich uns, das wir unter Normalbedingungen vielleicht nie gespielt hätten. Und da bin ich auf diese Stücke gekommen und da sind wir einfach auf eine Entdeckungsreise gegangen und haben wirklich unbekannte, aber kleine Juwelen gefunden, würde ich sagen.
Einen kurzen Kommentar zur Einordnung der beiden. Der polnische Komponist, Pianist und ein Protégé tatsächlich Schostakowitsch, Mieczysław Weinberg, lebte von 1919 bis 1996. Er komponierte in seinem durchaus bewegten Leben eine erstaunliche Bandbreite von Humor bis Tragik. Das verwendete 1948 in Moskau entstandene Concertino Opus 42 zeugt in seiner Einfachheit vom durchaus regierungsdiktierten ästhetischen Anpassungsdruck, aber verliert deshalb nicht an Dichte. Der zweite der beiden Komponisten, Gideon Klein, lebte von 1919 bis 1945. Er war Pianist in Prag, bevor er tatsächlich nur 22-jährig deportiert wurde. Im KZ Theresienstadt organisierte er das Kulturleben, unterrichtete dort und komponierte. Sein von uns verwendetes Streichtrio, das später zur Partita für Streicher umgearbeitet wurde, vollendete er 9 Tage vor seinem Tod. Anklingende Volksweisen zeugen hier von einer mährischen Heimat und trotzen unwirsch und durchaus auch nicht ohne Humor dem von ihm erlebten Schrecken. Möchtest du noch etwas ergänzen zur Biografie von Weinberg und Klein, was vielleicht spannend ist aus deiner Sicht?
Also man merkt natürlich bei der Beschreibung, die du eben gegeben hast, schon, dass natürlich das Komponisten sind in sehr düsteren Zeiten, deren Schaffen auch von diesen Zeiten beeinflusst war, eingeschränkt war oder eben im extremsten Falle mit Gideon Klein, der dann tatsächlich unter, man sagt, ungeklärten Umständen im KZ Fürstengrube verstorben ist. Das sind natürlich düstere Geschichten, die den Stücken auch anhängen. Trotzdem muss man sehen, dass eben die Komponisten auch den Willen hatten, mit diesen Stücken eben über die Realität, über das Erlebte hinauszugehen. Und deswegen gibt uns das die Möglichkeit, diese Stücke auch kontextfrei aufzuführen. Im Falle von Gideon Klein ist es das, dass das ganze Musikleben in Theresienstadt eben sich darum drehte, so zu tun, als sei alles irgendwie normal. Und gleichzeitig gibt uns das Stück einen Eindruck, wie sich die Musik in Deutschland ohne das Dritte Reich, ohne den Holocaust hätte entwickeln können, was wir hätten haben können. Das ist so ein Vorgeschmack darauf. Und bei Weinberg befinden wir uns mit 1948 natürlich schon nach dem Krieg, in einer Zeit, in der Philosophen sagten, man könne eigentlich gar keine Musik mehr schreiben. Und Weinberg schreibt in diesem Stück alles und nichts. Es sind aus verschiedensten Einflüssen Elemente in dieser Musik. Es ist, wie du es schon gesagt hast, eigentlich ein ganz schlichtes Stück, aber trotzdem auch ein ganz tiefes Stück. Und ich finde, dass dieses Spannungsfeld einem in dieser Musik unheimlich nahe geht. Und ich habe das Stück dem Emil Bruland, unserem Choreografen, vorgeschlagen. Ich kannte es aus einer früheren Aufführung schon. Und er hat tatsächlich auch diese Stimmung und diese Spannung direkt empfunden und hat es auch für sich direkt in Bewegung umsetzen können. Und das hat mich sehr gefreut, dass er eben dieses genau das gleiche Gefühl dafür entwickelt hat wie ich.
Du wirst an dem Abend zusammen gleichzeitig dirigieren und Cembalo spielen. Ist das eine besondere Herausforderung und wie hast du dich darauf gefreut und wie vielleicht und wie auch vorbereitet?
Das ist auf jeden Fall natürlich eine Herausforderung, allein weil es ist natürlich ein Solokonzert, das man spielt und auch von der Arbeit, die man am entsprechenden Abend macht, natürlich nochmal eine ganz andere Facette. Ich habe diese Herausforderung für mich eigentlich sehr bewusst ausgesucht. Man hatte ja dann in Zeiten des Shutdowns sehr viel Zeit und ich habe relativ schnell das Gefühl gehabt, ich muss diese Zeit für etwas nutzen. Diese Zeit muss für etwas gut sein. Es gibt jetzt Dinge zu lernen, die ich sonst nicht lernen könnte. Es gibt Dinge zu tun. Und dann eröffnet es mir die Gelegenheit, mich wirklich in einer Dichte auf ein Solokonzert vorzubereiten, die ich im normalen Theaterbetrieb wahrscheinlich nie gehabt hätte. Und so habe ich den Vorschlag zu diesem Konzert kam tatsächlich von unserem Choreografen und ich habe es dann als Chance betrachtet, für mich in dieses Stück wirklich tief einzusteigen. Es war eine sehr schöne Zeit, aber es bleibt trotzdem mit jeder Vorstellung immer eine Herausforderung, das Stück am Anfang zu spielen. Aber es ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung und es ist auch wunderschön.
Jetzt in Bezug auf das Dirigat des Abends und aber auch auf den Entstehungsprozess, von dem du gerade schon gesprochen hast, was bedeutet dir da die Phrase in Kontakt treten?
Ich würde sagen, in Kontakt treten ist in dem Fall mein Kontakt zu der Musik natürlich etwas sehr Abstraktes und dadurch auch etwas, was auch in Corona-Zeiten nicht untersagt ist. Denn ich darf der Musik so nahe kommen, wie ich möchte. Und das passiert tatsächlich sehr früh. In dem Moment, in dem ich ein Stück aussuche, in dem ich ein Stück für uns auf den Weg bringe, in dem ich es vorschlage, bin ich eigentlich schon mittendrin. Das kommt von ganz allein. Und dann kommt die Auseinandersetzung mit dem Stück, dann kommt das Lernen, die Arbeit, die Faszination, die man entwickelt. Aber das tatsächliche in Kontakt treten ist da eigentlich längst passiert.
In Kontakt treten ist ja nun ein Stichwort des gesamten Abends. Was, Ingo, ist denn für dich besonders am Live-Zusammentreffen mit dem Publikum? Vielleicht im Gegensatz zu Aufzeichnungen oder den im Shutdown verbreiteten Konzerten vor leeren Rängen?
Ich denke, was wir alle spüren, live ist halt live. Das nehmen wir mit allen Sinnen wahr. Das hat natürlich eine Gegenseitigkeit. Das wirkt unmittelbar auf uns. Und gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, diese Besonderheit zu spüren und auch diese Besonderheit mitzuteilen. Ich habe mich neulich sehr gewundert, als in der ARD in den Nachrichten eine Kommentatorin die These aufgestellt hat, dass das Publikumserlebnis im Fußballstadion bei einem Fußballspiel doch so intensiv sei, wie es das Konzerterlebnis oder im Theater das nie bieten könnte. Und da dachte ich mir, es wird uns eine große Freude sein, dem Publikum mit unserem Abend das Gegenteil zu beweisen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Ingo, für diese Einblicke. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie bleiben dran für die nächsten Teile der Audioeinführung. Vielen Dank.